Nachdem wir in der letzten Folge beim Challenge zu Gast waren, freuen wir uns heute sehr, eine der Athletinnen bei uns begrüßen zu dürfen, die dieses Rennen in der Vergangenheit schon gewinnen konnte. Gewinnen ist ja fast schon untertrieben, denn Anna Haug hat bei ihrem letzten Start in Rot das Rennen ihres Lebens hingelegt und einen neuen Weltrekord über die Langdistanz aufgestellt. Nun, ein Jahr nach ihrem Karriereende, ist ihr Buch mit dem Titel Iron Maid erschienen. Anne beschreibt darin ihren Weg zum Erfolg als Top-Athletin, der uns ja schon im ersten Interview mit ihr sehr interessiert hat. Wir konnten also gar nicht anders und mussten sie ein zweites Mal einladen, um noch mehr über ihren Weg von der Sportstudentin hin zu einer der besten Triathletinnen der Welt zu erfahren. Und wir können euch an dieser Stelle ein spannendes und inspirierendes Gespräch versprechen. Denn ihr erfahrt, was Tiefkühlbrokkoli mit dem Sieg in Rot zu tun hat und natürlich auch, warum Anne es heute genießt, Bälle durch die Gegend zu werfen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast, der Podcast, wenn es ums Laufen, Schwimmen und Radfahren geht. Diese Folge wird dir präsentiert vom Mission Triathlon Racing Team, der Triathlon-Community, die dich im Sport voranbringt. Denn im Team bekommst du eine strukturierte Trainingsplanung auf vier Niveaus, die wir dir über unseren Partner Training Peaks zur Verfügung stellen. Für die spezielle Wettkampfvorbereitung stehen dir zusätzlich zahlreiche weitere Pläne zur Verfügung, die du ganz individuell nutzen kannst.
Darüber hinaus bekommst du als Teammitglied aber auch Zugang zu monatlichen Webinaren und einer ständig wachsenden Wissensdatenbank rund um alle Aspekte des Triathlons. Aber damit nicht genug. Du kannst dich exklusiv im Teambereich mit anderen Mitgliedern austauschen und zum gemeinsamen Training verabreden. Und das Beste, mit dem Code MTP-Rabatt bekommst du als Podcast-Hörerin oder Hörer den ersten Monat gratis. Schau doch gleich mal rein. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir sehen uns gleich im Racing-Team. Erst einmal herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, Anne. Du bist ja tatsächlich Wiederholungstäterin und schon zum zweiten Mal hier. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich total.
Ja, das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, warst du tatsächlich auch schon Triathlon-Rentnerin, aber da ging es ja ein bisschen um andere Themen. Da waren wir gemeinsam laufen, kurz vor der Sailfish Night. Wie geht's dir denn momentan?
Ja, mir geht's super gut. Also ja, das Leben ist schon komplett anderes wie als Leistungssportler, aber ja, ich muss sagen, ich genieße es irgendwie und ja, aber ich bin immer noch im Prozess vom Suchen und Finden und vielleicht wird es auch immer so bleiben. Ich weiß nicht, ich glaube, man muss sich einfach dran gewöhnen, dass das Leben nie mehr so durchstrukturiert und so geplant auf ein Ziel ist, wie es früher war. Da muss ich mich einfach dran gewöhnen.
Ja, verständlich. Ja, wir haben schon gesehen, du hast jetzt Mann, Haus und Hund, also ein komplett neues Leben quasi. Im Vergleich zu vorher, nicht mehr so durchstrukturiert, wie du sagst, und auch nicht mehr im Hotel wohnen oder so, immer am selben Platz sein. Fühlst du dich wohl damit?
Ja, also das war absolut die richtige Entscheidung. Ich möchte mal glauben, dass alles im Leben schon seinen Sinn hat und zur richtigen Zeit kommt. Und hat sich einfach gut angefühlt und richtig angefühlt. Und ja, ich hatte 20 Jahre im Leistungssport und jetzt war Zeit für was Neues und das genieße ich total.
Ja, wir haben auch gelesen, dass gerade mit dem Hund spazieren gehen eine sehr entspannte Tätigkeit für dich ist. So, ich glaube, im Buch steht, wenn man einfach nur den Ball wirft und jemand glücklich ist, kann das Leben ganz einfach sein.
Ja, das ist schon, das bringt alles so in eine andere Perspektive, ne? Weil ich war mir nie so, ich hatte nie Zeit für irgendwie spazieren gehen, hat mir ja nie gemacht, weil man ja immer todesfertig vom Training und aber jetzt, wenn da jemand wartet, ne, und will dann nur raus und will den Ball hinterher und dann Stein, wenn du schmeißt, dann ist die glücklichste Hund der Welt. Das ist schon echt, das erdet einen schon so ein bisschen und bringt alles so ein bisschen in Perspektive, würde ich mal sagen, ja, und ist einfach schön, wenn man, ja, wenn da jemand ist zu Hause, dem es scheißegal ist, ob du einen guten oder schlechten Trainingstag hattest, der sich einfach freut, wenn du da bist und raus will, das ist schon, ach, das ist schon, möchte ich nicht mehr missen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist so unkompliziert. Da darf man selber sein und wird trotzdem geliebt.
Genau, also das ist echt, das ist so schön.
Ja, jetzt sprichst du schon drüber, du hast jetzt die Zeit und ich glaube, jeder, der viel trainiert, kennt es. Wenn man Zeit ist, lieber liegen und nicht spazieren gehen. Aber spielt Sport immer noch eine Rolle in deinem Leben? Ist das noch eine Konstante?
Ja, definitiv. Also ich habe das am Anfang kurz nachdem ich aufgehört habe, habe ich da erstmal Sport sein lassen Und da habe ich aber sehr, sehr schnell gemerkt, also innerhalb von 2, 3 Tagen, dass der Körper da echt regelrecht auseinanderfliegt. Also das ist mal einfach überhaupt nicht gewonnen. Wenn du dein halbes Leben lang jeden Tag keine Ahnung, wie viele Stunden Sport machst, dann kannst du das nicht einfach runterfahren. Ich hatte so steife Gelenke, ich konnte fast gar nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Ich habe mich gefühlt, wie wenn ich innerhalb von 2 Jahren um 40 Jahre gealtert wäre. Und dann hat er dann schon gesagt, also nee, nee, also du musst schon also wirklich abtrainieren und mindestens einmal am Tag was machen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass einmal am Tag fast ein bisschen zu wenig ist. Ne? Also ich habe mich jetzt so auf 2-mal am Tag eingependelt, ist natürlich kein Muss, aber dann fühle ich mich einfach wie Mensch und normal und ja, so wenn es die Arbeit jetzt zulässt. Ich habe ja hier, wenn ich auf Lanzarote bin, doch ein bisschen mehr Zeit, als wenn ich dann zu Hause in Deutschland bin. Das ist doch alles immer sehr durchgetaktet. Dann schaffe ich mir aber auch den Freiraum, dann ein bisschen Sport machen zu gehen. Und ich meine, ich will ja immer irgendwie im Sport auch noch weiterarbeiten. Und da möchte ich natürlich auch fit sein und anderen Leuten was beibringen können und nicht so als dicke Truller da, keine Ahnung, irgendwie Leuten was vom Laufen erzählen und selber das nicht mehr können.
Ja, das macht absolut Sinn. Ist Mia ein Hund, der auch gerne mal mitläuft?
Nee, Mia ist eher so von der faulen Sorte. Also wenn da
Okay.
kein Ball oder Stein hinter mir ist, sind die überhaupt keine Veranlagung, länger zu rennen. Und die hat auch ein bisschen Probleme mit ihren Knien, muss ich sagen. Sie ist so ein bisschen kleinerer Hund. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich das andere Beinchen auch operieren lassen. Da springt man die Kniescheibe raus.
Oh.
Und da ist sie gerade nicht so happy.
Okay. Also doch eher alleine laufen oder dann mit Freund oder mit Freundin.
Nee, eigentlich alleine. Das habe ich immer so gemacht, weil ich irgendwie nie sagen kann, wie schnell ich laufe. Wenn ein lockerer Lauf ist, dann fange ich erstmal so trudelmäßig an und dann je nachdem, wie es sich halt anfühlt. Von daher, ich laufe immer gern mein Pace, weil ich nie vorhersagen kann, wie schnell oder wie langsam ich dann ende.
Okay.
Das entspricht so ein bisschen dem Klischee, dass Triathleten asozial sind oder unsozial. Also im Sinne von, jeder hat seinen Trainingsplan und verfolgt den. Aber du hast ja jetzt wahrscheinlich gar keinen Plan mehr direkt, sondern du machst einfach nach Lust und Laune. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das mache ich nach Lust und Laune irgendwie, aber ich versuche schon auch irgendwie, also jetzt hatte ich ja letztes Wochenende den Halbmarathon, den ich zu Hause gelaufen bin. Da möchte ich mich dann schon vorbereiten. Dann gibt mir da natürlich noch schon ein bisschen Unterstützung.
Ah,
Und
perfekt.
ja, aber jetzt zum Beispiel, wie ich aufgehört hatte dann war ja hier in La Santa auch Maya Sagenilsen, die sich gerade für Hawaii vorbereitet haben. Und da habe ich mir einfach im Schwimmtraining angeschlossen, weil die musste irgendwie jeden Tag 6 Kilometer schwimmen. Ich dachte, Alter Schwede, was ist denn das für ein Trainingsplan? Ich dachte, warum nicht? Ne? Ich habe ja Zeit jetzt. Und dann bin ich da einfach mal mitgeschwommen. Und das war halt echt mega, weil irgendwie mal was anders zu machen, keine Ahnung, oder nicht den Druck zu haben, zu müssen, weil es ja nicht mein Plan ist, sondern ich bin einfach nur da, um mir das Leben ein bisschen zu erleichtern. Und ja, wenn sie mal schnell schwimmen muss, dann ziehe ich halt ein bisschen Paddles und Flossen an und helfe ihr ein bisschen. Und das hat echt voll Spaß gemacht. Also da hätte ich ja gedacht, Schwimmen ist das Erste, was ich so schleifen lasse. Aber letztes Jahr, da habe ich wirklich jeden Tag 6 Kilometer dann durchgezogen und fand das total schön, weil ich einfach, keine Ahnung, weil dieser Druck so komplett weg war, ne? Weil es ist scheißegal, wie ich da performe. Das ist denn mein Training. Ich bin nur da, um ihr das Leben ein bisschen leichter zu machen. Und das war echt, das hat mir richtig Spaß gemacht, ja.
Okay, da
Ja,
können wir.
witzig. Wir hatten uns das tatsächlich aufgeschrieben, diese Frage, ob du jemals wieder schwimmen gehst, weil das ja eigentlich nicht so deine Disziplin war. Aber der mentale Aspekt scheint sehr, sehr viel auszumachen. Also wenn man eben entspannt sein kann, dann macht es auch wieder mehr Spaß, oder?
Ja, definitiv, weil Schwimmen war halt immer meine Achillessehne, ne? Dann bist du schon mal vom Kopf her so verkrampft, weil du bei jedem Zug mal denkst, oh, wo steht jetzt die Hand, hast du einen hohen Ellenbogen, drückst du das Wasser richtig zurück. Das kann echt so richtig mental auch schon so auffressend sein, weil du halt so desperate bist, da besser zu werden, ja. Und das frisst so viel mentale Batterien. Und das ist genau mit den Leuten, die schlecht laufen, irgendwie denken ständig über Technik nach. Und wenn man gut im Laufen ist, dann denkt man überhaupt nicht über Technik nach. Und so ist es, glaube ich, auch bei guten Schwimmern. Die schwimmen halt einfach, ja. Und das frisst so viel Energie. Aber im Moment muss ich sagen, lasse ich das Schwimmen schon ganz in Schleifen. Also ich habe dieses Jahr zweimal geschwommen. Und das war vor Triathlon hier, vom Volcano-Triathlon, weil ich immer so eine krasse Chlorallergie habe. Und wenn ich nicht wirklich jeden Tag ins Wasser gehe und da irgendwie das Immunsystem so unterdrückt, keine Ahnung, dann bin ich immer einen Tag komplett ausgenockt und krank. Und das war es dann einfach irgendwie nicht wert. Aber ich muss ja in der Rotstaffel schwimmen von meinem Sponsor. Jetzt
Ah,
mal
das heißt,
ein Monat Notprogramm.
das heißt, das
Okay,
heißt.
dann geht's jetzt demnächst los quasi wieder mit dem Training.
Also ich muss jetzt mal auf jeden Fall, weil gerade ist nämlich Bernd Berghahn hier, mein ehemaliger Schwimmtrainer mit der
Auch noch.
Nationalmannschaft. Und der hat gesagt, naja, also wenn du dabei, da solltest du vielleicht schon mal ins Wasser gehen. Ne? Ich sage, okay, da muss ich mal jetzt, muss ich mal doch mal ins Wasser gehen.
Aber da ist jetzt die Frage, also letztes Jahr war ja das erste Mal ohne Neo beim Challenge und ihr Profis durftet ja auch immer nur im Swimskin oder so tragen. Wenn du jetzt in der Staffel schwimmst und das Wasser kalt genug ist, dürftest du mit Neo schwimmen dann? Ja, wahrscheinlich schon, oder?
Nee, da gibt es ja auch eine Grenze. Also für Age Group ist, glaube ich,
Ja,
die
ja.
24-Grad-Regel, ne?
Ja,
Und für
aber bei.
Profis ist die 22-Grad-Regel.
Ja,
Ich
auf jeden Fall
weiß es gar
viel,
nicht.
viel niedriger. Aber
Ich
alle
dachte,
hoffen.
Age Group war 24,5,
Ich
Profis
glaube, ich glaube.
22, aber ja.
Aber alle Age-Grouper hoffen ja drauf, dass es wie jedes Jahr ist und dass man ihn nutzen darf. Das heißt, wenn du dann nicht mehr in die Profi-Regel fällst, dann wäre das ja für dich auch die Möglichkeit, im Neo zu schwimmen.
Also ich hoffe sehr auf Neos.
Oh,
Ich
sehr
glaube, das
gut.
wäre meine Rettung.
Sehr gut.
Momentan ist es jedenfalls kalt genug, und der Kanal hat wahrscheinlich noch keine 20 Grad oder so.
Okay, dann hoffen wir mal fürs Beste.
Ja, darf so bleiben, darf so bleiben.
Ja, genau. Wir wollen natürlich auch sehr viel über deine vergangene Karriere und auch über das neue Buch sprechen, das jetzt gerade rausgekommen ist, was wir jetzt auch schon, wo wir auch schon einen kleinen Einblick hatten. Und wir haben einige schöne Bilder von dir gesehen, auch aus deiner Kindheit, wo wir dachten, wow, echt mal cool, da die Bilder sprechen zu lassen, weil man kann so viel lesen, aber es sagt doch noch mal was anderes aus, wenn man eben die Emotionen auch sieht. Und es hat sich auch irgendwie noch mal so gezeigt für uns, dass aus dir ja eigentlich hätte alles werden können. Also du warst super musikalisch, du warst auf dem Weg, Medizinerin zu werden oder hattest zumindest mal den Plan, vielleicht doch Medizin oder Biologie zu studieren. Und dann kam es ja doch irgendwie alles ganz anders. Also hat da vielleicht das Ostergeschenk 1985 die Weichen für den Sport gestellt, für deine zukünftige
Ja,
Karriere?
naja, das war halt immer so. Mein Papa war Sportlehrer und der hat natürlich uns immer in die Sportrichtung gezogen. Und meine Mama war total musikalisch und die wollte halt, dass wir musikalisch alles ausprobieren. Und das sind wir halt immer so zweigleisig gefahren. Aber in unserer Familie wurde halt eigentlich so gut wie nie das Auto benutzt. Und deswegen konnte ich gar nicht warten, bis ich irgendwann ein Fahrrad bekommen habe. Das war so für mich dieses ultimative Freiheitsgefühl und ich bin jetzt groß und kann auch selbstständig irgendwo mich hinbewegen. Und das war, also ich weiß auch nicht, wie viele Leute sich, das halt ja, mache ich auch immer in meinem Vortrag, ist dieses Bild auch mal mit dabei, weil ich weiß nicht, wie viele Leute sich an was erinnern können, was einem mit 2 Jahren passiert ist, aber das ist so ein prägendes Erlebnis für mich gewesen, dann mein eigenes Fahrrad. Also ich bin da immer auf und ab in dieser Einfahrt gefahren, wie so eine Prinzessin auf meinem neuen Fahrrad und ja, das war sowas ja, Wichtiges für mich, dass mir heute eingebrannt ist. Und ja, Fahrrad war halt einfach das Transportmittel für uns, ja, und da mussten wir halt durch.
Das heißt
Ja, aber
aber,
es ist
ja.
schon sehr, sehr früh mit 2,5 Jahren oder wahrscheinlich noch nicht mal halt Fahrrad fahren zu lernen. Und das war ja eigentlich auch nur, weil du neidisch warst auf deine große Schwester, die schon eins bekommen hatte und du hattest nur ein Dreirad, ne?
Ja, naja, ich war halt nur 1,5 Jahre jünger und das ist zwar in dem Alter ein großer Unterschied, aber für mich selber war das eben kein großer Unterschied. Ich wollte halt immer das, was meine Schwester auch hatte und das war für sie bestimmt sehr anstrengend und sehr nervig. Aber ja, das hat mich dann halt immer angespornt, weil ich mir gedacht habe, ich bin gleich alt, ich bin doch auch schon so groß und ich will doch das auch schon haben. Und wenn sie halt was Neues lernen, wie mit Skifahren, ich glaube, ich habe vor meinem zweiten Geburtstag da schon im Garten Skifahren gelernt. Weil dann haben die halt immer alles gleich doppelt gekauft, ja. Und ich war halt immer 1,5 Jahre jünger. Und da musste ich dann halt einfach mit durch oder wollte da auch mit durch. Und ja, das war immer irgendwie ehrgeizig und wollte halt immer das Gleiche.
Ja, hat deine Schwester dann wohl auch einen kleinen Anteil daran, dass du so ehrgeizig geworden bist, oder?
Ja, definitiv. Sie war immer die, auch zu der ich auch geschaut habe, ne? Die das vorgemacht hat. Für sie war das bestimmt sehr schwer und richtig nervig. Aber ja, klar, ich meine, wenn ich sie nicht gehabt hätte, hätte ich niemanden gehabt, an den ich mich so ranwanz quasi oder der ja als Vorbild gedient hat, klar.
Aber es ist ja auch ein Bild von deiner Schwester mit dem Buch, wo sie dich empfängt nach irgendeinem Wettkampf mit einem selbstgebastelten Banner. Also
Nach Rio, ja,
so
also
sehr
nach
genervt
Glamour.
war sie wohl nicht. Also es
Ja,
war dann
das
doch
war
noch
nach
ein
der
bisschen,
Weltmeisterschaft.
ja, war doch noch ein bisschen Sympathie da, weil es gibt ja auch Geschwister, die das dann irgendwie so direkt trennt und dann so lebenslang verfolgt.
Nee, also das muss man sagen, sie ist sehr stolz dann halt auch. Und sie hat dann ihren völlig eigenen Weg gegangen. Also sie hat dann gemerkt, meins ist so das Ausdauerding. Und sie ist dann mehr so Richtung Teamsport, Hockey und hat rhythmische Sportgymnastik gemacht. Ich glaube, sie hat dann was gewählt, was ich nie im Leben wählen würde. Und sie war dann immer richtig beweglich und hat dann diese rhythmische Sportgymnastik gemacht. Und ich wusste, das würde ich im Leben nie machen, weil ich da absolut untalentiert bin. Und dann haben wir so beide unsere eigenen Wege gefunden. Aber sie ist heute auch Sportlehrerin, von daher, bei ihr ist auch
Ah,
Sport hängen geblieben.
okay. Ja,
Cool.
man liest im Buch auch, dass du nicht so die Tänzerin bist.
Nee, gar nicht. Also das war echt der Horror, ne? In der Uni da, wo wir da vortanzen mussten und so. Also das finde ich wirklich, das finde ich so ganz, ganz schrecklich. Alles, was so Ballett mit Tänzer ist und sowas, da weiß ich wirklich ganz klar, das ist absolut überhaupt nicht meins. Das finde ich ganz schrecklich. Aber manchmal
Okay.
muss man da eben durch. Härtet ab fürs
Ja, ja,
Leben.
ja, ja. Und es ist ja, also da waren wenigstens noch keine Kameras dabei, ne? Also
Ja, Social Media war da,
ja, eben. Von daher, manchmal muss man halt die unangenehmen Dinge über sich ergehen lassen. Und es hat sich ja auch gelohnt, diese Aufnahmeprüfung für die Uni zu machen und studieren zu gehen. Wir haben im ersten Interview mit dir und ich glaube, wir haben auch im Interview mit Dan über eure Beziehung gesprochen und euer Kennenlernen. Du bist ja dann ja, irgendwie da im Triathlon gelandet. In
ja, ich
dieser
habe.
ja, AG war das, glaube ich, ne? Oder so ein
Genau,
Seminar.
ja, also das Grundstudium ist ja, dass alle zusammen sind, die ersten 4 Semester, und dann spaltet sich das auf. Und ich habe ja auf Rehabilitation und Prävention studiert und er hat auf Freizeitleistungssport studiert, weil er immer ganz klar wusste, dass er Trainer werden wollte. Und ich wusste ganz klar, ich will kein Trainer werden. Und ich habe gedacht, Reha-Präf, da findest du immer einen Job, Reha, das ist immer irgendwie gut. Und man musste da immer so Wahlfächer noch zusätzlich machen. Man hat ja den ganzen Tag so nur Sport gemacht. Das war ja noch anders wie irgendwie, den Studiengang gibt es ja auch gar nicht mehr. Wir haben auf Diplom damals studiert. Und ja, dann sind wir in die Triathlon-AG zusammen. Und ja, der Rest ist Geschichte dann. Dann hat er halt gesagt, weil ich hatte ja erst einen, glaube ich, Triathlon davor gemacht, vor meiner Unizeit. Und habe halt einfach so für mich hintrainiert. Ich konnte ja überhaupt nicht schwimmen und so. Und dann hat er gesagt, komm, ich schreibe dir mal einen Trainingsplan, weil ich will gern Trainer werden. Und der hat ja früher jeden trainiert. Der hat ja auch Sportmodels trainiert. Irgendwie alles, was einen Trainingsplan gebraucht hat, hat er trainiert, um einfach besser zu werden, ja.
Ja.
Und ja, dann war ich halt auch, ich war halt total glücklich, dass ich irgendwie einen Plan hatte. Und dann ging es halt relativ schnell, war es total erfolgreich, ne?
Ja, ich hab nur eine Frage und ich habe tatsächlich aus unserem letzten Interview habe ich über meinem Schreibtisch hängt ein Spruch von dir. Dinge sind so viel cooler, wenn man sie sich hart erkämpfen muss. So,
Ja.
das ist für schlechte Tage und so, hängt es da oben. Jetzt hast du aber gerade erzählt, du hast vor deinem Studium nur einen Triathlon gemacht. Und dann beschreibst du deinen zweiten Triathlon aus dieser Studiengruppe, wo ihr nach Hamburg gefahren seid. Und da habe ich mich gefragt, warum du nicht sofort aufgehört hast mit dem Sport, weil du schreibst darüber, dass in Hamburg noch die Obdachlosen in die Außenalster gepinkelt haben, in der ihr geschwommen seid, und unter der Brücke roch es nach toter Ratte.
Ja.
Dazu waren deine Füße kalt und eigentlich war es total schrecklich. So, was war das, weil es so schlimm war, dass du gesagt hast, das ist so hart, das ist so das Schlimmste, das möchte ich machen?
Ja, mein erster Triathlon war ja auch so ein absoluter Schocker da in dem Schwimmen, weil das trainierst du ja nie, ne? Du denkst, ach, ich kann jetzt 1500 Meter am Stück im Becken kraulen, wie schlimm kann es schon werden? Ne? Dann gehst du da mal hin, da musst du so einen Neopren anziehen, der ja damals noch wie Wurst in Pelle war, du konntest dich ja gar nicht bewegen und dann springst du da mit Hunderten gleichzeitig ins Wasser und denkst, oh Gott, ich sterbe in diesem Wasser, das ist ja absolut schrecklich. Aber das war halt, Schwimmen war immer sowas, dass ich absolut gehasst habe, von dem ich so Angst auch hatte. Ne? Ich hatte so richtig Panik davor und habe das nie gemacht als Kind, weil ich immer krank war und immer die Chlorallergie hatte. Und ich wollte aber Triathlon machen und ich konnte einfach nicht akzeptieren, dass ich in einer Sportart, die ich gerne machen wollte, also ich konnte akzeptieren, dass ich im Tanzen und Ballett richtig kacke bin, weil mich das auch überhaupt nicht interessiert hat. Ja, aber das fand ich halt schon, das hat mich so richtig angekäst, dass halt da was ist, was ich gern machen würde. Und ich konnte dann einfach nicht akzeptieren, dass ich da so untalentiert bin oder dass mir das überhaupt nicht leicht fällt und dass ich da auch so Angst davor hatte. Und dann habe ich gedacht, also dem muss ich mich stellen. Ich muss mir beweisen, dass ich das irgendwie hinbekomme. Mit harter Arbeit und Disziplin wollte ich einfach wissen, wie weit kann ich das bringen, weil Ja, ich habe gedacht, wenn ich so eine Todesangst da irgendwie vor diesem Wasser überwinden kann, dann kann man ja im Leben alles schaffen irgendwie. Und das war irgendwie, keine Ahnung, ob das irgendwie wegen sadistisch ist, aber das war einfach so mein Antrieb, mir das zu beweisen, dass Talent nicht der alleinige Faktor sein kann, um erfolgreich zu sein, dass es da noch andere Dinge geben muss. Und natürlich wusste ich, dass mir das Laufen mal relativ einfach fällt. Und dann war das halt immer dieses Hinkefuß mit diesem Schwimmen. Und dann, ja, das wollte ich halt irgendwie überwinden. Ja.
Obwohl du ja als Zweijährige gar nicht laufen wolltest, da wolltest du ja unbedingt ein Fahrrad.
Genau. Warum
Ja,
laufen wir
genau. Nee, das fand ich, also ich meine, ich glaube, wir kennen das alle. Wenn man schon mal den einen oder anderen Triathlon in nicht so schönem Wasser gemacht hat, dann kann man fast fühlen, was du da beschreibst. Aber das ist ja schon, ja, eine nicht so weit verbreitete Einstellung, dass man genau das sucht. Hast du so das Gefühl, dass das auch so ein Stück weit Schlüssel war, dass du genau das wolltest und das quasi so seinen Zweck erfüllt hat?
Ja, ich meine, mir haben ja die Leute von Anfang an gesagt, weil ich wollte ja immer auf die olympische Distanz und dann ist ja das schon noch mal wichtiger, ja. Und da haben mir natürlich immer alle eingeredet, nee, das schaffst du ja nie. Also du kannst ja gar nicht schwimmen. Wie willst du denn? Geh doch auf die Langdistanz, da wirst du gleich viel mehr Erfolg haben. Aber darum ging es mir irgendwie nicht. Ich wollte halt dieses ultimative Ziel, dieses extrem schwere, dieses so unerreichbar scheinende und das hat mich einfach immer so gecatcht. Ich wollte dann halt irgendwann zu Olympia und das war halt mein Lebenstraum. Und da war es mir egal, wie viele Medaillen ich dafür hole oder nicht. Das war mein ultimativer Traum. Und wie ich das dann eben in London geschafft habe und dann natürlich auch 2012, 2013 so wahnsinnig erfolgreich auf der Kurzdistanz war, dann will man natürlich mehr. Dann will man natürlich die Medaille. Ne? Und das war einfach mein Traum. Und ja, dann war es mir egal, wie viele Medaillen ich vielleicht auf irgendwelche anderen Distanzen gewonnen habe, weil das war halt das, was ich wollte. Und da war es mir eigentlich egal, ob es dann mehr oder weniger Medaillen, darum ging es mir irgendwie komischerweise nie.
Okay. War der Wunsch zu Olympia kommen schon vor dem Triathlon da? Also
Nee, das
war
hätte ich
es?
mir gar nicht vorstellen können.
Okay, also es war jetzt nicht so, du hast gedacht, ah, ich will irgendwo zu Olympia und mal gucken, wo ich am
Nee.
besten bin im Sport, sondern das ist dann gewachsen quasi. Du bist dann quasi auf die Kurzdistanz gegangen, als Profi dann auch und dann ist der Wunsch irgendwann entstanden.
Genau, also mein großer Wunsch, wie ich mit Triathlon angefangen hatte, war, dass ich in die zweite Bundesliga komme. Wo ja jeder hinkommen kann, muss einfach nur zum Verein finden, ja. Und du kannst natürlich nicht, wenn du Anfänger bist im Triathlon, dir selber Schwimmen beibringst von Olympia zu Triathlon, das wäre natürlich schon ein bisschen vermessen, aber sowas wächst natürlich dann auch. Ich habe dann halt, war ich dann halt relativ schnell, ja, in der ersten Bundesliga, dann habe ich mal Europacup-Einsätze gekriegt, dann war ich mal im Weltcup-Einsätze, dann habe ich mal im Weltcup gewonnen, weißt. Und dann entsteht sowas und dann war ich natürlich irgendwann relativ schnell auch in der Weltserie. Und das war dann halt, jedes Rennen war halt immer gleich. Ne? Ich bin halt immer an diesem Fuck Schwimmen gescheitert. Als Letzte aus dem Wasser gekrabbelt, dann mein Leben Rad gefahren und gelaufen. Und ich habe ja schon irgendwie gemerkt, wenn mich jemand mal einfach mal so wie mit so einem Kran aus dem Wasser in die erste Gruppe pflanzen könnte, dann könnte ich da vorne auch mitrennen. Ja, ich könnte da um Sieg mitlaufen. Ja, und das wusste ich. Das hat mich natürlich dann schon angetrieben, dass ich halt wusste, es scheitert immer an diesem Schwimmen. Und dann entstehen natürlich solche Träume und die brauchst du halt auch, um das Beste rauszuholen, ne?
Ja, ich glaube, dass, wie du ja auch am Ende deiner Karriere, kommen wir nachher auch nochmal kurz dazu, so ein bisschen beschrieben hast, das entscheidet sich ganz oft eben im Kopf, also in diese Vision vielleicht oder diesen Traum irgendwo hinzukommen oder der Antrieb im Kopf, das auch auf sich zu nehmen. Also diese waren, glaube ich, ein bisschen mehr als 10 Jahre auf der Kurzdistanz so, die waren ja schwer geprägt eigentlich von deinem Wunsch, zu Olympia zu kommen. Jetzt warst du ja zweimal bei den Olympischen Spielen und ich glaube, du hättest dich gefreut, wenn es erfolgreicher gewesen wäre, aber wir wissen auch von anderen, dass so Olympische Spiele ja trotzdem sehr beeindruckend sind. Sind das immer noch so Momente, an die du dich gerne erinnerst bei Olympia, auch mit den ganz vielen anderen Sportlern und dem Spirit und so?
Ja, also definitiv, London bleibt mir natürlich besser in Erinnerung, weil ich da einfach überhaupt keine Erwartungshaltung an mir hatte. Und natürlich die Rio-Spiele waren dann schon auch irgendwie dramatisch, weil wir ja irgendwie erst diese Teamtaktik-Karte hatten, die dann 4 Wochen vorher komplett zusammengebrochen ist. Und du fährst dahin mit dieser ganzen Last auf deinen Schultern, dass du diejenige bist, die diese Medaille holen muss. Und dann ist das natürlich schon echt, das war schon echt traumatisch, dann dieses Erlebnis. Aber das macht einen dann auch schon hart. Und für mich ist halt, ja, ich glaube gerade deswegen, weil ich mir meinen Traum eben nie erfüllt habe, dass es so ein Traum ist in meiner Karriere, so das Einzige, das unerfüllt war, ja. Und ich glaube, das ist eben auch das Gute, weil das lässt diese Faszination von Olympia immer so aufleben. Für mich ist immer Olympia das Ultimative überhaupt. Vielleicht, weil ich es einfach nie erreicht habe. Deswegen gibt es so eine Magie. Und das ist vielleicht auch das Schöne, dass nicht alle Träume immer in Erfüllung gehen, sondern dass ich einfach am Schluss an meinem Talent gescheitert bin. Aber ich kann halt einfach sagen, es wäre halt auch einfach nicht mehr drin gewesen. Ich habe mir 19 selber Schwimmen beigebracht. Und das war das Ultimative, was ich erreichen konnte. Und dann, wenn man das irgendwann mal diese Pille schluckt und sich dann mal umdreht und zurückblickt, dann weiß man halt auch schon, ja, ey, wenn ich vor 10 Jahren mir mal jemand gesagt hätte, dass ich zweimal zur Olympia komme, drei WM-Medaillen gewinne und zweimal die Weltrangliste angeführt hätte, dann hätte ich gesagt, ja, nehme ich sofort. Ne? Also auf dem Weg dahin ist ja auch, was man da alles erreicht hat, ist ja Wahnsinn irgendwie. Und dafür bin ich total dankbar und würde nichts im Leben anders machen.
Jetzt haben wir natürlich auch das entsprechende Zitat in deinem Buch gefunden, das ich echt sehr spannend finde, weil es auch, es ist ein Zitat von Václav Havel, tschechischer Staatspräsident, den vielleicht auch heutzutage nicht mehr so viele auf dem Schirm haben, aber der damals schon, glaube ich, eher ja, präsent war. Und der hat wohl mal gesagt, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Hat es Sinn für dich gemacht, auch ohne dieses Olympia?
Ja, also der Spruch, den ich weiß nicht, der ist mir ganz am Anfang meiner Karriere mal über den Weg gelaufen und seitdem hat er mich irgendwie nie mehr losgelassen. Und ich glaube, ich habe jetzt erst so nach meiner Karriere oder nachdem ich dann mal mit so Abstand ein bisschen meine olympische Karriere betrachten konnte, da habe ich erst so den Sinn verstanden, ja, dass es eben nicht darum geht, dass alle Ziele in meine Erfüllung gehen, ne, sondern dass es Sinn haben muss, für ein Ziel zu kämpfen, auch mit der Gewissheit, dass es eben nicht in Erfüllung gehen kann. Weil es gibt nie Garantie auf Erfolg. Ja, das ist immer ein Gambling-Game. Aber wenn du überzeugt bist, dass selbst ein Nicht-Erreichen Sinn macht für dich, dann ist es wert, jeden Schweißtropfen und jede Niederlage und alle Hindernisse auf dem Weg. Und das war es für mich immer wert. Also wenn ich zurückblicke auf meine olympische Karriere, möchte ich keinen einzigen Tag missen oder ich finde das überhaupt nicht, weil viele haben immer gesagt, ja, total verlorene Zeit, was du da machst. Du vergoldest deine Zeit, du hättest da viel mehr auf der Langdistanz gewinnen können. Aber ich fand das, nee, ich habe wirklich, kann ehrlich sagen, ich habe meinen Talent zu 158% ausgereizt. Und das ist so befriedigend, ne? Als wenn du irgendwas gewinnst und nie weißt, wo ist denn dein Limit. Und bei der Kurzdistanz kann ich genau sagen, da war mein absolutes Limit. Und das ist für mich irgendwie viel erfüllender und viel sinnhafter, als irgendwie nur nach Medaillen zu streben. Wobei ich nie sagen würde, das ist ein unlauteres Ziel, nach Medaillen zu streben. Klar will man mal die Beste sein und am besten gewinnen. Aber das hat für mich noch viel mehr Sinn gemacht, zu wissen, wo ist denn da wirklich mein absolutes Limit? Und das muss man dann halt irgendwann auch akzeptieren. Ja, das
Spannend.
ist eine sehr starke Einstellung meiner Meinung nach, die in der heutigen Gesellschaft nicht mehr ganz so en vogue ist, wo man es halt lieber bequem hat. Und ja, wenn es einfach geht, dann wählt man eben auch die Fächer in der Schule, die einem leicht fallen. Oder man arbeitet sich nicht so sehr daran ab, was schwer ist. Aber, also ich finde es sehr, sehr bewundernswert und kann es in gewisser Weise auch nachvollziehen, was du sagst. Aber es ist ja nicht mehr so die Regel. Aber vielleicht ist es einfach notwendig, eben genau diese Einstellung zu haben, um dann weiterzukommen, als man es sonst jemals geschafft hätte.
Ja, aber ganz kurz, es ist ja auch einfach für alle anderen zu sagen, du hättest auf der Langdistanz mehr gewinnen können. Das ist ja auch nicht, ist ja nur
Und
eine
hier
Theorie.
ist exakt. Ja, wobei das natürlich dann schon auch viel einfacher war. Also ich bin auf die Langdistanz gewechselt und das einzige Mal, wo ich nicht auf dem Podest war, war beim allerersten Ironman. Von daher ist die Theorie ja schon aufgegangen irgendwie, dass es irgendwie mir einfacher gefallen ist, ja. Aber ja, das ist halt, ich wollte nie Ironman machen und nie Langdistanz machen. Das war nie mein Wunsch. Mein Wunsch war immer Olympia und Das hat sich dann eben danach nach Rio dann eben so rauskristallisiert. Entweder ich muss halt aufhören mit Sport oder ich orientiere mich halt um. Und es soll jetzt nicht so klingen, dass ich das nicht wertschätze. Ich möchte meine Langdistanzkarriere überhaupt nicht missen. Die hat mir ein neues Leben ermöglicht und ich bin total stolz auf, was ich erreicht habe im Langdistanztriathlon. Das scheint ja so von außen wie so die perfekte Karriere. Da war jetzt nichts mehr offen, was es noch zu gewinnen gab. Und aber trotzdem war mein Traum Olympia. Das muss ich einfach ehrlich sagen.
Vielleicht war ja auch diese relativ lange Zeit auf der Kurzdistanz notwendig, um alle diese Erfahrungen dann auf der Langdistanz auch erstmal zu erleben, weil man muss ja erstmal auf dem Niveau sein und zweitens das auch irgendwie wertzuschätzen und zu sehen, hey, ich habe aber doch Potenzial, auch wenn ich vielleicht auf den kurzen Distanzen nicht den Top-End-Speed habe beim Schwimmen. Es ist auf jeden Fall genug und besser als das, was die anderen leisten, oder ich komme damit an die Spitze.
Ja, definitiv. Also ich glaube, so im Nachhinein, das sage ich auch immer so in meinen Vorträgen, ich glaube, du darfst nicht unterschätzen, wie wichtig Niederlagen im Leben sind und dass du nur richtig gut wirst und dran bleibst irgendwie und kämpfst und resilient wirst, wenn du eben zu viel einstecken hast müssen. Und ich glaube, ich habe so viel einstecken haben müssen, dass mich das einfach irgendwie tough gemacht hat. Und hart im Nehmen irgendwie und leidensfähig, sag ich mal so. Und das kommt einem garantiert zugute. Und ich meine, wir haben ja auf der Kurzdistanz auch brutal trainiert. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich dann auf der Langdistanz mehr trainiert hätte. Eigentlich nicht. Wir haben auch als Kurzdistanzler 30 Stunden trainiert. Ne? Und von daher, ja, hatte ich einfach diese Trainingsjahre dann in mir, was mich und diesen Speed einfach, weil ich glaube so und so, dass man einen guten Unterspeed heutzutage braucht, um auf der Langdistanz erfolgreich zu sein, weil die Konkurrenz einfach total anders ist als zu der Zeit, wo ich vielleicht noch angefangen hatte. Das ist einfach nicht mehr vergleichbar. Du musst eigentlich, ja, wie beim Marathon halt auch, es gibt keinen Marathon-Profi wahrscheinlich, der nicht eine gute 5 und 10 Kilometer Unterdistanz hat. Es gibt natürlich auch immer Ausnahmen von der Regel, wie jetzt Laura oder Lucy, die jetzt nicht eine ITU-Karriere in dem Sinn hatten. Aber in der Regel ist es schon so, dass du halt von den Unterdistanzen kommst und dann halt einfach viel einfacher hast.
Ja, das zeigt sich auf jeden Fall in den letzten Jahren immer mehr, wo ja auch die T100 und PTO größer werden und sich das dann auch so mischt aus Lang- und Kurzdistanz, mehr oder weniger. Du hast jetzt schon ein bisschen so die Rückschläge und Niederlagen angesprochen, die dich ja auch irgendwie angefeuert haben oder dir eben diesen Wunsch noch größer, oder die den Wunsch in dir so entflammt haben, weiterzumachen. Es gab ja aber auch ein paar Verletzungen und gesundheitliche Probleme, die du leider gar nicht so unter Kontrolle hattest. Also, vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick geben, womit du da alles zu kämpfen hattest.
Ja, also am Anfang waren es halt vor allem laufspezifische Verletzungen. Also ich glaube, es gab keinen Knochen, der nicht schon mal irgendwie einen Ermüdungsbruch hatte oder eine Sehne, die nicht gereist und entzündet war. Das war echt am Anfang richtig frustrierend, weil ich habe halt auch extreme O-Beine und da passt die Statik halt nicht so. Und ja, dann ist es halt wahnsinnig schwer. Der Körper braucht halt unheimlich lang, um sich an neue Trainingsreize zu gewöhnen und so. Und da war ich wirklich ständig gestruggelt mit Verletzungen und das war schon echt, also da musste echt immer wieder von vorne anfangen und das war richtig krass irgendwie. Aber das macht einen halt dann auch hart oder lässt einen dann, wenn halt wieder irgendwas passiert, dann ein bisschen gelassener zurückschauen. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich den ersten Ermüdungsbruch in meinem Oberschenkelhals hatte und dann dieser Arzt da reinkommt und ein Gesicht gemacht hat, als ob jetzt jemand gestorben wäre und er mir so verkündet hat, dass es jetzt das Ende meiner Karriere ist. Und ich so, was? Das ist doch gerade der Anfang, das kann doch nicht schon das Ende sein. Und
Ja.
dann nach einem halben Jahr hat man sich da wieder rangewanzt und ja, seitdem sehe ich das alles viel gelassener. Ich sehe schon, wenn ich dann den dritten Ermüdungsbruch der Hüfte hatte und der kam dann rein, dann habe ich echt nur noch gelacht und habe das echt gelassen gesehen und gedacht, nee, ich entscheide, wann das Schluss ist. Und ich fange auch wieder bei Adam und Eva an und nur ich habe das in der Hand, ob ich wieder zurückkomme. Was weiß, wissen denn die Ärzte schon so in dem Sinn? Und da habe ich
Ja.
einfach so Hoffnung entwickelt, dass der Körper einfach ein Wunderwerk der Reparatur ist, weil ich einfach schon so viel erlebt habe. Und wenn man einfach Zeit dem Körper Zeit gibt und geduldig ist und einfach immer wieder gewillt ist, halt von vorne anzufangen, dann kann man irgendwie alles überstehen, ja. Und ja, dann zum Ende der Karriere kamen dann halt so blöde Sachen, also mehr Krankheiten, also wie dieses Corona-Diabetes und dann diese schlimme Schilddrüsenerkrankung und dann eine Thrombose im Auge und lauter so ein Scheiß. Und ja, aber irgendwie geht's dann doch immer wieder, ja, obwohl die Ärzte dann halt immer sagen, nee, das ist jetzt wirklich das Ende, aber wenn du das nicht glaubst, dann ja, dann ist alles möglich. Ich meine, nach der Schilddrüsenerkrankung, wo ich 3 Monate lang Cortison habe nehmen müssen und Beta-Blocker für mein Herz und alles Mögliche, dann habe ich den Weltrekord geholt. Also man weiß halt eben nie, ja. Und auch wenn man das öfter mal erlebt hat, dann wird man da auch gelassen oder hat einfach Vertrauen in seinen Körper, dass es das alles schon wieder wird.
Ja, also das ist sehr, sehr spannend zu sehen, dass dir das sogar eher Mut gegeben hat, diese Rückschläge, oder dass du daraus irgendwie dann das
Man
Vertrauen
lernt damit
gezogen hast.
umzugehen. Es macht einen keinen Mut, wenn man wieder
Ja,
krank
aber
ist.
ich meine so
Egal.
im Sinne von, dass du dann trotzdem gesagt hast, okay, das ha wurde mir schon öfter gesagt, dass das Ende meiner Karriere ist, aber ich weiß, dass ich noch weitermachen kann.
Ich
Das,
glaube, das ist
also
immer so, dass der Kopf halt einfach entscheidend ist. Wenn du noch große Ziele und große Träume vor dir hast, das motiviert dich so und das lässt dich so rödeln, dass ich immer denke, das ist stärker wie alles andere. Und wenn diese Stimmen irgendwann mal nachlassen, dann wird es halt schwierig. Aber ich glaube, wenn du brennst für was, dann entfaltet es irgendwie ja, irgendwelche Reparaturmechanismen, von denen wir gar keine Ahnung haben. Und irgendwie scheint es ja doch dann immer wieder zu funktionieren. Und mein großer Wunsch war halt immer, irgendwie selbstbestimmt zu entscheiden, wann es vorbei ist. Und das ist mir dann auch gelungen, weil ich es einfach wollte. Ich wollte einfach selber entscheiden, wann es vorbei ist und nicht, dass irgendwie eine blöde Krankheit oder Verletzung sagt, nee, jetzt ist Schluss. Also das war mir immer sehr wichtig.
Ja, tatsächlich war ja in den letzten 2 Jahren deiner Karriere gab es immer wieder Diskussionen. Ist sie jetzt zu alt? Was ist denn los mit der Anne? Und man hat nicht so richtig verstanden, dass da eben wirklich ernsthafte Krankheiten dahinter stecken. Und dann bist du wieder quasi aus der Versenkung auferstanden wie der Phönix aus der Asche und hast halt Weltbestzeiten hingelegt, wo man sich dann fragte, wo kommt das jetzt her? Also das war so surreal irgendwie, wenn man das von außen betrachtet, und das erklärt dein Buch eigentlich sehr, sehr gut, wie das überhaupt, was da im Hintergrund gelaufen ist, was da passiert ist, warum du zu bestimmten Zeiten eben nicht starten konntest, oder ja, warum es da nicht immer so geklappt hat, warum du dann aber trotzdem immer noch ja eigentlich die Spitze deiner Karriere erreicht hast, genau in diesen schwierigen Zeiten.
Ja, das wundert mich auch. Also das mit dem Weltrekord, das kann ich mir selber irgendwie gar nicht erklären. Also ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der Körper kann halt mal, wenn du halt, ich habe 20 Jahre jeden Tag trainiert, ja, dann kann man mal ein Jahr vielleicht, wo es wegen Raffer läuft, ein bisschen überbrücken. Ja, dann sieht der Körper das als, ich kann mir mal komplett runterfahren, wobei ich denke, wenn man 3 Monate Cortison nimmt, ob der Körper da so runternehmen kann und wenn man da so eine Schilddrüse über- und Unterfunktion und alles Mögliche hat, ob das dann wirklich regenerativ für den Körper ist, ist ja mal so eine Frage. Aber das hat mich selber überrascht. Ich habe dann wirklich auch gedacht, hä? Also ich meine, ich trainiere jeden Tag so hart und dann mache ich 3 Monate fast gar nichts und dann hole ich Weltrekord. Das lässt einen natürlich schon viel hinterfragen, aber ich war halt auch nie jemand, der immer alles gerne in die Öffentlichkeit getragen hat. Also mein Privatleben war mir einfach immer wichtig und das wollte ich für mich behalten und ja, wollte das halt einfach in die Öffentlichkeit tragen. Und da musst du halt immer mit Spekulationen dann über dich ergehen lassen. Ja, das ist einfach den Preis, den du erzählst. Einen Preis muss man zahlen im Leben. Dann habe ich halt lieber gedacht, okay, dann lasse ich halt lieber Leute spekulieren, als dass ich da alles von jedes Wehwehchen da in die Öffentlichkeit trage. Und es war einfach mein Weg, damit umzugehen. Und ob das richtig oder falsch ist, keine Ahnung. Das war halt einfach so, wie ich damit umgegangen bin. Und ja, da muss man dann halt auch mit den negativen Schlagzeilen oder Kommentaren oder Verwunderung dann rechnen. Aber ja, das war so, wie ich damit eben umgehen wollte.
Aber es ist heutzutage auch völlig egal, wie man sich, glaube ich, verhält. Es wird immer jemanden geben, der da meckert. Also du wirst,
Genau.
wenn du es gesagt hättest, hätten irgendwelche gesagt, ja, aber mit der Krankheit kannst du auch keinen Sport mehr machen. Wenn du es nicht sagst, dann sagen die Leute, ja, aber du legst dich nur auf die faule Haut. Also von daher ist es, das ist, glaube ich, völlig egal. Da muss man nicht hingucken, einfach sein Ding machen und nicht hingucken, was die Leute halt da schreiben.
Ja, in den sozialen Medien ist es so und so schwierig geworden, irgendwie. Also man muss sich da echt ein sautiges Fell zulegen oder irgendwie eine Strategie entwickeln, wie man da irgendwie heil durchkommt und keinen psychischen Schaden davon trägt. Und mein Ding war einfach, Ich lese es einfach nicht
Ja,
und mache einfach mein Ding.
das ist die beste Taktik. Was dein Weltrekord angeht, hatten wir übrigens, also sind wir ähnlich eingestellt wie du, weil wir haben uns da noch gesehen auf der Pressekonferenz vorm Rennen. Da hattest du, ich weiß nicht, wie das Wetter war, aber du hattest eine Jacke an und du hattest auch ständig ein Taschentuch in der Hand. Und wir dachten schon, oh, Erkältung ist gar nicht so gut. Ja, und dann war das halt genau das Gegenteil. Also wir haben uns dann auch schon überlegt, ob das eine Taktik war, ob du da tatsächlich, ob man quasi so auf die Pressekonferenz geht und eher schwach aussieht, um dann einen Weltrekord zu machen. Aber weil du das
Also,
ja auch selber so beschreibst, dass dich das selber wundert, war das natürlich nicht so.
ja, das war auch ganz komisch. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mich am Tag davor, hatte ich solche Hitzeflashes und ich weiß, ich habe nachts auf einem Tiefkühlbrokkoli geschlafen. Also auf einer Packung Tiefkühlbrokkoli, weil ich so einen heißen Kopf hatte, dass ich gedacht habe, mein Kopf explodiert. Und aber da sagt es halt wieder alles, wie du dich davor fühlst oder wie du dich beim Einlaufen fühlst, sagt überhaupt nichts aus, was du beim Rennen imstande bist, ja. Und ich habe gedacht, fuck, ich habe irgendwie Fieber oder irgendwas ist ganz komisch und habe geschaut, was ich da in der Kühltruhe dazu habe. Dann habe ich halt nur so eine Packung Brokkoli gefunden. Da habe ich gedacht, okay, der muss jetzt hier halten. Da schlafe ich jetzt die Nacht auf diesem Tiefkühlbrokkoli und hoffe das Beste. Und ja, das ist halt, man weiß es eben nie. Wenn du immer auf den, ich sage immer, wenn du auf den perfekten Moment hoffst, dann hoffst du für immer, weil der wird einfach nicht kommen und schon gar nicht in dem 8-Stunden-Rennen. Da wird immer irgendwie Scheiß passieren, oder? Aber der Tag kommt und dann musst du einfach den so perfekt wie möglich machen und einfach nach deiner Chance suchen und
Ja.
ja,
Ja.
hoffen.
Ja. Manchmal ist der Körper dann vielleicht auch durch so eine Pause doch irgendwie ausgeruht. Das gab es schon öfters. Also der Mann von Miranda Carfrae, der hat sich auch irgendwie vor Hawaii, 8 Wochen vor Hawaii, mal den Fuß gebrochen. Ich glaube, da war er auch schon an die 40 und dann ist er nochmal Zweiter geworden bei dem Rennen, weil er möglicherweise da die Laufpause hatte. Ich meine, genau weiß man es nie, aber.
Naja, das ist ja immer so. Ich habe Hawaii auch gewonnen, 2019, wie ich ein halbes Jahr lang komplett verletzt war und nie gelaufen bin. Lucy hat Hawaii gewonnen, wie die komplett einen Ermüdungsbruch hatte. Frodo hat gewonnen nach einer Ermüdungsbruch. Also das scheint schon irgendwie da nochmal was zu. Ich sag ja, wenn es einmal ist, dann kann man das überbrücken und dann kann der Körper da mal Kräfte wieder sammeln. Nur wenn du halt keine Konstanz mehr reinkriegst, wie das dann bei mir der Fall war, dass halt jedes Jahr dann was kam und ich nur noch gestruggelt bin, dann sieht man halt auch mal wieder, dass Leistung im Leistungssport-Ausdauerbereich eben von der Konstanz kommt, ja. Und es gibt nicht, wir machen nichts Besonderes, wir machen keine besonderen Trainingseinheiten, wir machen ganz stinknormales, langweiliges Training, meistens langsamer wie alle anderen, aber wir machen das halt jeden verdammten Tag im Jahr und dann generiert man eben Leistung. Und wenn du eben dann diese Ausfälle drin hast, dann ist die logische Konsequenz, dass du halt einfach vielleicht mal für ein Rennen dich nochmal fit machen kannst, aber dass du dann über die ganze Saison Weltklasse bist, das ist dann halt einfach nicht mehr gewährleistet, weil da halt einfach dann die Grundlage fehlt, ne, und die Konstanz.
Ja, aber interessanterweise war es ja weniger die Konstanz oder die fehlende Konstanz oder die Krankheit, die dich irgendwie zum Karriereende gebracht hat, sondern einfach ganz plötzlich, ich glaube, für alle Außenstehenden, du hast es ja auch bei der Selfish Night sehr eindrücklich erklärt, einfach ganz plötzlich für dich, weil du keine Lust mehr auf den Marathon hattest. Also du beschreibst es ja im Buch auch, dass du schon auf dem Fahrrad wusstest irgendwie, ich will nicht mehr laufen.
Ja, das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Also noch nie in meinem Leben, dass ich mir nicht mal mehr vorstellen hätte können, den Marathon zu gehen. Also ich konnte einfach, ich habe gedacht, heute, nee, heute nicht mehr. Also ich pack das einfach nicht mehr. Und das war irgendwie so ein bisschen ein Schocker. Aber es war irgendwie, und ich hätte gedacht vielleicht, dass ich das irgendwann bereue, weil ich wusste, wenn ich stehen bleibe, dann ist es das Ende der Karriere. Dann gibt es da kein Zurück mehr. Weil ich wusste, wenn dieser Wille irgendwann bricht, ich habe immer gedacht, es kommt im Training irgendwann auf so einer Horror-Radeinheit, wo du dann immer denkst, schon beim Wettkampfintervall, oh Gott, nach einer Minute, ich kriege dieses Pedal gar nicht mehr rum, das ist so krass schwer und du musst aber jetzt noch eine halbe Stunde treten. Und das war so mentale Folter und du darfst dir da keine Schwäche erlauben, ja. Und das habe ich über 20 Jahre gemacht. Und ich wusste, ich habe immer Angst gehabt vor dem Tag, wo der Kopf sagt, nee, heute kriege ich diese Pedale einfach nicht mehr rum. Heute muss ich einfach meine Trainingseinheit abbrechen. Und da hatte ich immer so Angst davor. Und dann war das halt in dem Rennen. Aber es war dann irgendwie, ich bin ausgestiegen und wusste, es ist vorbei. Und Das war dann okay, weil das so klar für mich war, da gibt es kein Zurück mehr. Wenn du einmal schwach in der Birne bist, kannst du nie mehr Weltklasse sein. Weil jedes Rennen, auch wenn du vorne in Führung liegst und für Weltrekord läufst, es ist sau anstrengend. Du möchtest einfach dich nur in den Straßengraben legen und schlafen, ja? Aber du musst dich immer irgendwie weiter motivieren und dranbleiben und dranbleiben und dranbleiben. Und wenn du das immer hast, kann ich für mich persönlich, das gilt nur für mich persönlich, kann ich kein Weltklasse-Athlet mehr sein. Und ja, das war dann irgendwie total okay, weil ich irgendwie immer halt auch so gelebt habe, dass wenn es morgen vorbei ist, ich nichts bereuen muss. Und das ist so ein schönes Gefühl, wenn man das haben kann, weil ich immer, glaube ich, 100% für den Sport gelebt habe und dann ist es okay zu gehen.
Ja, das ist sicherlich ein sehr emotionaler Moment für dich gewesen. Aber das Wichtige ist auf jeden Fall, dass du zufrieden auf diese ganze Karriere zurückblickst, die ja auch überhaupt gar nicht selbstverständlich war, wo du so, so viele Höhen erlebt hast, auch trotz der Tiefen. Was würdest du denn so als die Highlights bezeichnen? Oder hast du irgendwelche Erinnerungen, wo du sagst, das war wirklich die beste Entscheidung oder die schönste Erfahrung? Gibt es da was im Nachhinein, das besonders wichtig ist? Ich meine, es gibt so viele tolle Momente und Siege, die du gefeiert hast.
Ja, also ich glaube, was ganz Besonderes in meiner Karriere waren natürlich immer die Leute, die bei mir waren. Also ich glaube, es ist schon was ganz krass Besonderes, dass ein Trainer von der ersten bis zur letzten Minute an deiner Seite ist und dass du da jemanden gefunden hast, der immer da ist. Also ich meine, das ist schon irgendwie krass, wenn ich da so zurückblicke. Oder auch halt Frank, der seit, ich weiß nicht, seit 15, 16 Jahren alles im Hintergrund für mich managt, ja, dem ich da absolut vertraue, was er entscheidet, macht er in meinem Sinne oder ich habe so viel Vertrauen, dass es alles schon irgendwie, dass er das im Griff hat, dass es alles gut wird. Und dann halt auch mit Tobi und mit Gunther, so ein ganz kleines Team, Beate, die halt dann immer an der Seite sind und nur dieser kleine Circle weiß halt auch, was abgeht irgendwie. Und die halt auch deinen Traum so leben. Und es ist, glaube ich, so besonders, solche Leute zu finden, die da ja alles geben für meinen persönlichen Traum. Und das war schon was, was mir unheimlich auch Kraft gegeben hat. Und dann natürlich, ja, auf der Kurzdistanz natürlich Hamburg, da dieses Wochenende 2013, wo ich erst dann die WTS-Serie im Sprint gewonnen hatte und dann danach Weltmeister geworden bin im Team. Das war natürlich schon so ein Highlight. Und natürlich die ersten Olympischen Spiele, also das war natürlich krass. Und dann natürlich auf der Langdistanz, natürlich Hawaii, das war natürlich schon besonders. Und der Weltrekord, was mir persönlich, das war schon, also das war so das letzte Puzzlestein, das da so gefehlt hat. Und dass man das so wirklich aber erleben darf, da denke ich mir, da kam schon irgendwie auch ganz, ganz viel Glück zusammen, ja. Also ich hatte so viel Glück in meiner Karriere. Und dann alle reiten natürlich immer auf diesen Nizza rum, wie Pech das war. Und klar war das Saupech. Und aber ich denke mir, ich hatte immer so viel Glück in meiner Karriere. Ich war bei jeder WM auf dem Podest. Und irgendwann ist halt das Glück auch mal aufgebraucht. Jeder hat das in seiner Karriere. Und ich glaube, das ist auch für irgendwas gut, dass es sich einfach, ja, bodenständig und ein bisschen humble, sagt man ja auf Englisch, werden lässt, dass eben nicht selbstverständlich ist im Sport und dass eben bei so einem langen Rennen. Da kannst du noch so gut vorbereitet sein. Es muss halt immer alles zusammenkommen. Und ich hatte so oft das Glück, dass wirklich alles zusammengekommen ist. Das ist schon wirklich freaky gewesen. Und da bin ich unheimlich dankbar dafür. Und deswegen traue ich jetzt auch nicht nach, dass da Nizza, dass es halt dann so scheiße geendet ist. Aber ja, das haben andere eben auch. Ja.
Ja, du hast eigentlich das Größte erreicht, was man erreichen konnte. Und ja, letztes Mal, als wir mit dir gesprochen haben, hast du noch gesagt, du willst endlich mal einen perfekten Marathon laufen. Den hast du ja dann irgendwie doch endlich erreicht, oder?
Ja, das muss man schon sagen. Also das war wirklich, das war so aus einem Guss in Rot. Ne? Also normalerweise ist es immer so ein Quälen und ein Dahinvegetieren und oh, einfach nur schlimm. Ne? Aber da war das irgendwie, der Kopf war schon so geil. Und da ist einfach, wenn ich mir ein Rennen hätte malen können, dann wäre das Rot 24 gewesen. Ich bin im Schwimmen. Lief alles perfekt. Ich war so an der Außenseite, hatte genau eine neben mir, die ein bisschen schneller war wie ich, konnte da genau mitschwimmen, bin als zweites an ihren Füßen aus dem Wasser. allein mein Ding am Radfahren. Aber eigentlich hat es ja geregnet. Und ich weiß noch,
Mhm.
wie alle dann gesagt haben, irgendwie, oh, sollen wir noch irgendwie eine Überlebensfolie reinmachen und so. Und normalerweise wäre ich dann ausgeflippt, wenn da irgendwas kalt ist. Da, also kalt ist das ja also überhaupt nichts für mich. Ne? Und dann da wäre ich dann mal völlig ausgetickt. Und ich so, hä, ist doch Sommer, warum kalt? Nee, ich mache einfach alles so wie sonst. So war ich noch nie. Ich weiß nicht, was da an dem Tag komisch war. Mich hat es so überhaupt nicht gestört, dass es da geregnet hat und dass es da irgendwie kalt war. Habe ich überhaupt nicht gespürt. Und normalerweise bin ich da total anfällig für sowas. Und dann bin ich da vorne weg, konnte mein Ding machen und dann auch beim Marathon. Ich wusste zu keiner Zeit irgendwie, wo ich liege. Ich weiß noch, bei Halbmarathon stand Philipp Seibt an der Seite und sagt: Ja, du bist hier auf unter 8 Stunden. Ich habe es so gar nicht realisiert. Ich habe gedacht: Hä, meint er mich oder redet er zu einem Mann oder keine Ahnung? Ich habe das so überhaupt nicht. Ich kann mich erinnern, dass er das gesagt hat, aber das habe ich so gar nicht verknuspern können in meinem Kopf. Ich habe einfach so mein Ding gemacht und ich habe dann erst, wie ich bei Kilometer 40, wenn man dann vom Büchmach runterkommt, da hört man ja schon den Stadionsprecher. Und dann habe ich irgendwas gehört von wegen Weltbestzeit. Und dann hat auch das Kameramotorrad dann irgendwie gesagt: Du bist auf Weltbestzeit. Und das habe ich erst so 1 Kilometer vom Ziel geschnallt und ich glaube, das war auch ganz gut so, weil so bist du halt einfach in deiner Zone. Du kannst, glaube ich, nicht für den Weltrekord gehen und das von Anfang an vornehmen, das so zu racen. Du musst einfach mit dem Flow gehen und im Moment richtige Entscheidungen treffen und in dich reinspielen, wie hart kannst du gehen, ja, und das kann man, glaube ich, oder ich könnte das, glaube ich, nicht planen und ich glaube, das ist auch gut, dass ich nie mit Urlaub oder mit irgendeinem Gedöns, Watt oder sonst was, weil das dich dann immer so unter Druck setzen würde, dass du dann nie frei im Kopf bist irgendwie. Und ja, das
Ja,
hat
krass.
irgendwie, keine Ahnung, war ein
Krass.
perfekter Tag.
Ja, hat mit tiefgekühltem Brokkoli angefangen. Das finde ich auch
Genau.
so krass. Aber es war tatsächlich, weil du hast im letzten Interview auch gesagt, dass gerade kaltes Wasser für dich auch ein Problem ist, dass du eigentlich lieber so ab 28 Grad ins Wasser gehst zum Schwimmen. Also ich weiß auch noch, ich bin da auch die erste Runde im Regen gefahren. Es war jetzt nicht super viel Regen und es war nicht extrem kalt, aber ich fand es unangenehm auf jeden Fall. Lotta ist zum Beispiel eine, die liebt so Wetter. Also da das immer kalt sein, vielleicht war es einfach auch eine
Auf
gute
dem Rad
Mischung.
muss es nicht sein,
Nee,
aber beim
aber beim
Laufen.
Laufen, aber vielleicht war es echt eine super Mischung dann auch vom Wetter her und ja, es
Ich
eine.
weiß nicht, vielleicht weil man auch nichts erwartet hat, ne? Weil ich da so lang krank war und alle gesagt haben, nee. Und dann bin ich ja hier in Lanzarote gestartet, weil ich musste ja noch meine QM-Quali holen. Und dann auf einmal, also da hatte ich ja 4 Wochen Training irgendwie, habe ich erst wieder angefangen und dann lief es da schon gut, da ist nicht so die Konkurrenz, ne? Aber da habe ich schon gemerkt, oh, ich kann wieder Sport machen irgendwie. Und dann ich habe ja auch ganz spontan erst in der Woche davor da entschieden, da bin ich sehr dankbar, dass ich noch reingerutscht bin, weil ich einfach vorher nicht wusste, schaffe ich das überhaupt vom Körper her? Habe ich überhaupt schon, ja, das Standvermögen, so einen Ironman durchzustehen, ne? Und dann deswegen, ich war einfach nur glücklich, wieder an der Startlinie zu stehen und keinen so einen Druck zu verspüren, zumindest für mich selber. Und das beflügelt dann manchmal halt auch. Und wenn dann natürlich alles zusammenfällt, schon am Anfang und dann der rote Teppich quasi schon so ausgelegt ist, dann ist es halt eine Chance und irgendwann musst du halt einfach mal zugreifen, wenn sich das anbietet, ne?
Du hast ja Alice bei der Selfish Night auch den Preis fürs Lebenswerk übergeben. War es nochmal ein Ticken besonderer, dass du diesen Rekord in Rot gemacht hast?
Ja, definitiv. Also Rot, ich bin mit dem Rennen aufgewachsen. Ich komme aus Bayreuth, das ist 70 Kilometer weg. Wenn ich früher an Triathlon gedacht habe, ich nichts anderes als Rot gekannt. Also
Okay.
das ist das, wo wir, damals gab es noch nicht viele Triathlons. Rot war der Triathlon und es war auch der allererste Triathlon, bei dem ich live, ich war 18, ich weiß noch, war ich da live am Solarer Berg gestanden und dann hatte ich so das Gefühl, ja, ich möchte mal Triathlon machen, ja. Obwohl ich dann schon immer auf die Kurzdistanz wollte, aber mit dem Rennen bin ich groß geworden. Und wenn man an Triathlon gedacht hat, hat man an Rot gedacht, weil es nichts anderes auch gab. Und das war halt in unserer Region, das ist halt was absolut Besonderes. Und ich glaube, jeder, der mal in Rot gestartet ist, der weiß, dass das irgendwie mit nichts anderem vergleichbar ist. Und das nicht nur, weil man dann vielleicht einen Home-Bonus hat oder das als Heimrennen bezeichnet hat. Das ist, glaube ich, für jeden, der da startet, was ganz Besonderes, weil dieses Rennen so eine ganz anderen Vibe
Mhm.
oder keine Ahnung, wie man es ausdrückt.
Okay. Ja. Ja, vielleicht war das auch ein Teil, dass es dann so gut lief, wenn man sich wohlfühlt oder wenn man
Ja, keine Ahnung, weil man halt alle schon so gut kennt, weißt, ich habe das ja dann schon so ein vierten Mal gemacht, ich weiß genau, wo ich schlafe. Ich schlafe immer im Altersheim.
Ja,
Ich
ja,
schlafe
ja.
immer im gleichen Zimmer. Also die sind halt alles, die leben alle für diesen Triathlon. Ich weiß genau, wo ich mich einschaue, wo ich laufe, wo ich was, wie, wo man macht. Dann Frank hat alles, Frank ist mit dabei, das macht natürlich auch noch einen großen Unterschied, der organisiert dann alles. Mein Freund war damals mit dabei und hat mich auf der Laufstrecke versorgt. Und das ist halt auch cool, ja, dass man sich halt auf der Laufstrecke versorgen kann. Das heißt, du musst nicht wie so ein Kamel immer mit dir alles rumschleppen. Und es sind halt einfach viele Sachen, die halt einfach geil sind in Rot, ja. Und ja, dann natürlich, du bist halt nie allein auf dieser Strecke, ne? Da sind immer so viele Leute, die dich da anschreien. Und ja, das ist halt einfach, und dann ins Stadion da einzulaufen und das natürlich, und dann hat man sich ja immer davon geträumt, mal da mal den Weltrekord, sondern ich meine, davor, das alle Jahr hat Daniela diesen Weltrekord geholt mit 10 Minuten, der Chrissy Wellington ihren Weltrekord pulverisiert, da haben wir gedacht, ja gut, der steht jetzt auch wieder für die nächsten 20 Jahre. Und aber wenn halt einer den mal bricht, dann ist halt so eine, das ist wie der 2-Stunden-Marathon. Auf einmal haben es zwei, drei Leute gleichzeitig gemacht. Es ist halt so, einer muss diese Barriere mal einbrechen und dann sehen die anderen Leute, was möglich ist. Und so ein Weltrekord muss auch wieder gebrochen werden, weil das ist, was uns alle anspornt, ne? Und das nochmal kurzzeitig inne hatte und dass die Motivation für andere ist, um den Sport einfach besser und aufs nächste Level zu heben. Und ja.
Ja, ich sehe schon, du teilst die Begeisterung für dieses Rennen, wie viele andere auch. Und schön auch zu hören, dass du auch dieses Jahr wieder mit dabei sein wirst. Also auf jeden Fall vor Ort. Wir haben ja im letzten Podcast mit Katrin drüber gesprochen, was es auch auf dem Festivalgelände alles gibt. Also das wird sicher wieder verrückt. Man kann übrigens im Buch auch nachlesen, wie das mit der Verpflegung bei deinem Weltrekord funktioniert hat. Weil auch wenn man sich überall versorgen kann oder versorgen lassen kann, klappt da auch nicht immer alles. Ja, jetzt haben wir viel auf die Vergangenheit geguckt und wer das genauer wissen will, kann das jetzt alles auch nachlesen. Aber wir wollen natürlich auch wissen, da liegt ja jetzt quasi, und das ist ja wirklich, also das ist jetzt die schlechteste Phrase, die ich schlagen kann, da liegt ja jetzt ein neues Kapitel vor dir. Wie geht's denn weiter mit dir?
Ja, ich habe das große Glück, einfach viele Sachen ausprobieren zu dürfen. Und das ist gerade total spannende Zeit. Und so richtig einen klaren Weg habe ich nicht. Aber vielleicht wird es den auch nie mehr geben. Also das, keine Ahnung. Ich arbeite halt viel in Projekten. Also ich mache in Deutschland viele so Impulsvorträge und Keynote-Talks, was mir inzwischen total viel Spaß macht. Und dann hatte ich natürlich dieses große Buchprojekt, das jetzt die letzten dreiviertel Jahre in Anspruch genommen hatte. Und hier auf Lanzarote wollen wir uns natürlich auch was aufbauen. Mein Freund hat jetzt einen eigenen Laden und ist Gebirgermeister Bikefitter und macht viel so 3D-Druck und so Zeug. Und in dem Bikefitting-Studio biete ich Leistungsdiagnostiken an, Performance-Tests auf Rad. Und weil ich ja einen sportwissenschaftlichen Hintergrund habe und das irgendwie meine Leidenschaft auch war früher, obwohl ich selber als Athlet nie so datengetrieben war, war das immer irgendwie sowas, was mich fasziniert hat. Und ja, ich habe jetzt auch eine Kooperation mit Club La Santa, dass dann mich Leute eben buchen können für private Trainingssessions, dass ich mir die einfach mal anschaue, für Leistungstests, für Laufanalysen, für alles Mögliche oder für private Konsultationen, einfach mal quatschen über alle möglichen Themen vom Triathlon. Das muss ich jetzt alles ein bisschen noch publik machen. Das ist alles noch in den Kinderschuhen, sagen wir mal. Aber es sind viele Projekte. Und dann natürlich mit meinem Sponsor, mit Nike, dass ich da in Projekten mitarbeite und sowas. Und ja, ich bin einfach offen für alles. Und ja, es ist halt einfach, ich glaube, man muss sich daran gewöhnen, dass das Leben einfach anders ist. Es ist spontaner, es ist in Projekten. Ich habe jetzt auch eine Kooperation mit einer Trainings-App, die jetzt dann auch noch rauskommt und ja, einfach viele verschiedene Sachen anzubieten und einfach das Quintessenz ist die Erfahrung und ja, alles, was ich gelernt habe oder auch aus meinem sportwissenschaftlichen Hintergrund, einfach die Erfahrung weitergeben an andere, weil ich glaube, in jedem steckt so viel mehr und da habe ich einfach Spaß dran, Leute besser zu machen und zu helfen und irgendwie, ja, was weiterzugeben und in welcher Form auch immer. Da bin ich gerade noch am raustüfteln, was eben der beste Weg dafür ist und wo und wie. Aber hier ist einfach meine Heimat und ich möchte mir eben auch hier was in Lanzarote aufbauen, obwohl ich weiß, dass ich immer auch in Deutschland viel unterwegs sein werde.
Ja, also das ist natürlich auf sehr vielen verschiedenen Ebenen, wo du jetzt arbeitest und im Vergleich zu deinem vorherigen Leben, dass du mal als eintönig und einsam und ja auch zum Teil ein bisschen schmerzvoll beschreibst, etwas ganz, ganz Neues und sehr, sehr vielfältig. Also schön, dass du das jetzt so genießen kannst und du hast ja auch so vieles weiterzugeben. Vor allem ist bei mir hängen geblieben, dass du in deinem Vorwort schreibst, du hättest dir nie vorstellen können, mal so ein Buch zu schreiben, weil du glaubst, das machen ja nur ganz besondere Menschen, die irgendwie viel erlebt oder erfahren haben oder irgendwie ein großes Vorbild sind. Aber jetzt bist du auch ein Vorbild und kannst anderen Menschen zeigen, hey, wenn ihr an euch glaubt, dann könnt ihr sehr viel mehr erreichen, als ihr vielleicht jemals euch ausmalen könnt. Und dass man eben gegen diese Rückschläge ankämpft, dass man durchhält, dass man eben diesen Willen entwickelt, doch weiter an seinen Zielen festzuhalten. Das ist ja auch etwas, was du an die kommenden Generationen weitergibst.
Ja, ich hoffe, also klar, man selber findet sein Leben jetzt nie so wahnsinnig spannend oder erzählenswert, weil ja dann auch, man es ja selber erlebt und dann denkt man, ja, so spannend ist es auch nicht. Und ich meine, für die meisten Leute, die können sich ja auch nicht vorstellen, wie so ein Leistungssportlerleben ausschaut. Ich glaube, viele denken, oh, das ist alles mit Glam und was weiß ich verbunden und wir trainieren alle nur in der Sonne und es scheint immer nur die Sonne und alles ist immer toll und schön. Aber so ist es ja die meiste Zeit, ist es ja wirklich einfach nur langweilig und hart, was aber völlig selbstbestimmt ist. Und für mich war das immer mal ein Traumleben. Ja, also ich habe das absolut genossen, weil ich einfach, ja, das war einfach mein Ding. Ich war einfach so langweilig. Und da müsste ich mir dafür nichts abbrechen, für diesen Lebensstil. Aber ich glaube, man muss einfach mal auch ehrlich sein und den Leuten da jetzt nicht irgendwie das Blaue vom Himmel verkaufen, weil so glam ist das nämlich gar nicht. Das ist einfach nur die meiste Zeit viel Arbeit. Und die Leute sehen halt immer nur den Moment, wenn man dann irgendwas gewinnt oder wenn man auf dem Podium steht und wenn alles
Ja.
so leicht und easy erscheint. Aber es scheint halt einfach immer nur so leicht und easy, weil da einfach so viel harte Arbeit dahinter steckt, ja. Und den Bären will man halt dann auch niemanden aufbinden. Und ja, ich meine, ja, ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwie mal gut sein kann, weil ich einfach kein Talent ja groß mitgebracht habe. Und das, also im Schwimmen vor allem, ja. Und das möchte ich halt auch sagen, dass man eben nicht mit Talent gesegnet sein muss, um erfolgreich zu sein. Ja, man kann das auch mit Arbeit und einem großen Traum kompensieren.
Ja, aber vielleicht liegt dein Talent auch einfach im Kopf. Weißt du, so
Das ist natürlich
mental,
auch ein Talent, klar.
ja, so mental, wie du eingestellt bist und auch deine Ansichten und dass du das, also das ist für Außenstehende auch, ich meine, du lebst ja mit dir schon seit langer Zeit, aber für
Nur in meinem
Außenstehende,
Kopf.
ja, so ist es, ne, und man gewöhnt sich ja auch dran, aber für Außenstehende ist das vielleicht schon was Besonderes, dass du so lange so hart für Träume arbeiten konntest. Viele Leute wollen das gerne, aber können das nicht. Weil,
Vielleicht,
weil.
weil ich auch einfach viele Erfolgserlebnisse auf dem Weg dorthin hatte. Ne? Also ich glaube, das hält den Traum dann auch schon so. Irgendwann braucht man halt auch mal so eine kleine Rosine, die man zwischendurch
Ja.
packen kann. Sonst wird es natürlich eine lange Wegstrecke. Aber ja, das war, ich glaube, wenn der Traum einfach groß genug ist, dann hält man da auch dementsprechend lang durch.
Ja, muss man ja auch. Aber viele Leute haben Träume und fangen auch gar nicht an. Also das ist schon, glaube ich, ein Talent, das dann so machen zu können und auch was eben wachsen muss oder was man vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das angeboren ist, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich, dass man eben so ist. Und da kann ja auch ein Talent liegen. Wir haben am Ende noch mindestens eine kleine Frage, weil das fand ich sehr spannend. Wir haben schon mit ein paar Leuten gesprochen, die Profisportler waren und dann aufgehört haben. Und zum Beispiel Britta Steffen hat es erzählt, die ist mal beim Allgäu-Triathlon in der Staffel geschwommen und die sagt halt, das war so eine sehr unangenehme Situation, weil irgendwie beim Frühstück am Nebentisch hätten sich Leute unterhalten über sie. Also so, ja, die Britta, die schwimmt doch da mit. Mal gucken, ob ich schneller sein kann, weil die ist ja jetzt auch schon lange raus. Also da wurde da quasi über sie gesprochen, als wäre sie halt eigentlich gar nicht mehr gut. Und sie sagt halt, na, deswegen vermeidet sie das, weil sie sich immer mit anderen Leuten, dann versucht man immer schneller zu sein als sie oder man guckt immer, kann ich die Weltmeisterin schlagen, bla bla. Jetzt bist du ja aber beim Vulcano-Triathlon gestartet, auch gleich mit dem Hinweis, dass es kein Comeback ist und das ist auch völlig okay, weil also du machst echt den Anschein, als wärst du da, wo du gerade bist, extrem glücklich. Aber wirst du trotzdem hin und wieder nochmal einen Triathlon machen, wenn du Bock drauf hast?
Keine Ahnung, also auf jeden Fall nicht auf Profiniveau, das
Nee,
auf keinen Fall. Also das kann ich
einfach
auch
nur.
schon. Aber das hat mir jetzt schon unheimlich Spaß gemacht, obwohl ich wirklich Angst hatte, dass ich keine 1500 Meter am Stück schwimmen konnte. Das muss ich schon sagen. Aber ich kann da Britta echt total verstehen, weil du kannst als Ex-Leistungssportler, du kannst nur verlieren. Wenn dich die Leute abwatschen, dann sagen die, hä, die war doch mal Profi, warum ist die nie so schlecht? Und wenn du gewinnst, sagen die, ach, die war ja so und so Profi. Also das ist ja normal, dass die gut ist. Du kannst einfach nicht gewinnen, ja. Und klar, wenn du natürlich in der Sportart dich misst, wo du mal Weltklasse warst, das ist schon wirklich hart, wenn du merkst, du bist nicht mehr da, wo du bist. Und ehrlich gesagt, beim Volcano Triathlon habe ich mich selber komplett überrascht. Also ich meine, dafür, dass ich zweimal in diesem Jahr schwimmen war, habe ich nur 2 Minuten auf meinem letzten Jahr verloren. Und ich glaube, ich bin schneller Rad gefahren und ähnlich gelaufen wie letztes Jahr. Von daher ist der Leistungsabfall noch nicht so krass und es macht halt schon extrem was aus, ob du das einfach jetzt mal so ohne Druck machst und einfach mal reingehst und halt einfach den Motor durchbläst, ja. Das war schon witzig irgendwie und sich da mit Lucy zu battlen, die ja auch jetzt nicht topfit da am Start war und die das auch echt gelassen gesehen hat, das war einfach schon cool und ist halt auch schön zu sehen, ja. Wie entspannt das jetzt halt auch immer alles ist, ne? Man ist keine Konkurrenz jetzt irgendwie und ja, es hat einfach Spaß gemacht und bestimmt würde ich mich nächstes Jahr da wieder an den Start stellen, aber ich will jetzt nicht irgendwo hinfahren, um einen Triathlon zu machen. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber ich bin immer noch gesponserte Athletin vom Club La Santa und mache dann auch einfach als Sportambassador die eigenen Rennen mit und das sehe ich als Motivation, mich selber ein bisschen fit zu halten. Und ja, von daher, mal schauen, ob ich nächstes Jahr dann nochmal rangehe, weil das Schwimmen, das nimmt halt so nach und nach. Irgendwann brauche ich dann Schwimmflügel. Aber ich hoffe natürlich schon, dass mein Lauf und mein Rad immer noch auf einem akzeptablen Niveau bleiben.
Ja, nee, ich finde es persönlich, ich meine, das ist ja jetzt auch ein Sport, für den du sehr lange sehr viel getan hast. Und egal welchen Sport man macht, ich finde es dann schade, wenn man dann quasi die Karriere beendet und dann eigentlich aus dem Sport aussteigen muss, weil das Umfeld einen dann immer irgendwie komisch bewertet. Weil, so wie du sagst, wenn es Spaß macht, ist doch eigentlich eine tolle Sache. Und schön,
Ja,
dass
das
du.
Umfeld gibt halt einfach immer vor, wie du dich zu fühlen hast, wann du aufzuhören hast. Das war ja auch, wie ich dann die Karriere beendet habe, habe ich da ganz viele auch negative Kommentare gegeben. Ja, das sei unwürdig gewesen meiner Karriere und warum magst du noch ein Abschlussrennen und hier und da? Oder warum hast du nicht nach Hawaii aufgehört? Oder warum hast du nicht nach Rot aufgehört? Du musst die Außenwelt gibt immer vor, wann man als Sportler, wann es da würdig ist, auszusteigen. Aber ich kann nur aus Erfahrung sagen, keiner will aufhören, wenn man am Top of the Game ist, weil dann denkst du immer an höher, schneller, weiter. Das ist einfach die Essenz vom Sport. Und wenn du einen Weltrekord holst, denkst du, was ist noch mehr möglich? Ja? Du hörst irgendwann auf, wenn es sich richtig anfühlt. Und es ist halt immer so, jeder beurteilt halt immer dein Leben oder dein Tun oder das kann echt wie so ein schwerer Rucksack irgendwann werden und den mal abzulegen und da sich nicht drum zu scheren, ist unheimlich schwer und ja, vielleicht hält einen auch das davon ab, irgendwie, du kannst dich einfach nirgendwo an der Startlinie stellen und einfach mal Spaß haben, weil das kein Mensch versteht. Jeder sagt mir, warum ist denn die heute so schlecht? Oder warum sagt die, sie hat nur Spaß und ist dann so gut? Du weißt es ja selber nicht, du stellst dich halt einfach hin. Und das ist sowas, diese Leichtigkeit, die geht einem mit der Zeit irgendwann verloren. Und das hat mich auch irgendwie dann auch schon zum Ende der Karriere sehr belastet, weil dieser Rucksack immer schwerer wurde. Jeder hat immer erwartet, dass du irgendeinen Weltrekord knackst, dass du zumindest irgendeinen Laufrekord knackst und du bist halt auch nur ein Mensch, ja, und du hast halt auch mal, manchmal würdest du dich halt einfach gern, weil du Trainingspraxis brauchst oder Wettkampfspraxis, an den Startlinie stellen, auch wenn du nach einer Verletzung bist oder einfach mal, wie jetzt Lucy, die sich da einfach hingestellt hat und überhaupt nicht in annähernder Form war, weil sie einfach verletzt war. Aber Leute kommentieren das dann immer so komisch, ja. Und das ist halt der Preis, den du halt endet, lässt sich über dich ergehen und du stellst dich halt nicht an die Startlinie und das ist halt einfach schade, ja.
Ja, das Schlimme ist ja eigentlich vor allem, dass Leute, die keine Ahnung von dem Sport haben und die noch nicht mal wissen, wie sich ein 10-Kilometer-Lauf anfühlt, dann urteilen und verurteilen ganz oft und damit eben auch so vieles zerstören. Also wir haben ja auch schon Geschichten gehört, zum Beispiel auch von Britta Steffen, wie dann da andere Leute auseinandergenommen wurden, die halt mal nicht performt haben oder mal ein Gramm mehr auf den Rippen hatten. Und alles das beeinflusst ja dann den Kopf, der ja so super wichtig ist, um überhaupt wirklich da alles aus sich rauszuquetschen, was noch drin ist im Körper, ne? Also das ist wirklich sehr, sehr traurig, dass es so ist. Und du sagst schon, man muss sich ein dickes Fell wachsen lassen, aber Ja, daran kann man eben auch scheitern. Oder
Ja,
das
definitiv.
macht wahrscheinlich vieles kaputt.
Ja, definitiv. Also immer diese Erwartungen von den Außen und immer diese Beurteilung, die ist echt hart. Ja, das muss man schon sagen.
Aber wenn man das jetzt so hört, so zum Ausgleich, wenn dann zu Hause jemand wartet, der nur möchte, dass man einen Ball wirft, dann
Dann
ist das halt gleich noch
ändert
viel
es
mehr
alles wieder
wert.
in Perspektive, genau.
Ja, weil ich glaube, daran erkennt man dann auch, oder das war vielleicht auch das Wichtige bei deinem Team, oder daran erkennt man auch als so Sportler, wo Leute, wer die Menschen sind, die für einen da sind, wenn die das halt nicht so beurteilen, sondern wenn die einen auch mal so nehmen, wie man ist, so.
Ja, oder die alles mal auch in, also Frank ist ja so, der ist ja jetzt nicht so im Leistungssport drin, wie jetzt so Dan oder so. Und der sagt manchmal, ich sag mal, spinnst du jetzt, komm doch mal aus deiner doofen Triathlon-Blase raus. Das ist die wirkliche Welt. Ey, da ist gerade ein Krieg und da ist gerade das. Das ist deine Wehwehchen im Sport, die sind mal völlig irrelevant, ja. Und das erdet dann auch einfach mal, dass du dann auch mal wieder, dass da jemand ist, der einfach ganz glasklar, wie man es gesagt hat, jetzt deine kleinen Triathlon-Problemchen sind jetzt im Vergleich zur wirklichen Welt jetzt nicht wirklich
Ja.
kriegsentscheidend, ja, und das ist dann schon mal cool, wenn du jemanden hast, der alles irgendwie auch in Perspektive wieder ruckt oder dann auch, du bist ja so gefangen in deiner Welt, dich da einfach mal rausholst und sagst, jetzt ist aber auch mal gut, ne, also es gibt auch noch andere Dinge im Leben und das war immer gut, dass man da jemanden hat, der einen da wirklich so geerdet hat und ja, einfach das, wo es auch wurscht war, einfach, ob du jetzt mal gut oder schlecht bist, sondern ja, du konntest halt einfach so sein, wie du bist und das
Ja.
ist einfach schön, ja.
Ja, ich glaube, das wird auch so bleiben. Also dein Team, der Frank ist ja immer noch da, und Dan wird wahrscheinlich auch nicht weggehen. Also du wirst da
Nee.
wahrscheinlich immer noch so ein bisschen korrektiv behalten, aber hast ja jetzt auch viele Fühler ausgestreckt, was sich da ergibt. Ist auch toll, dass mit der Leistungsdiagnostik sich der Großteil des Studiums dann endlich auch mal lohnt, ne? Weil, also du hast wahrscheinlich im Sport schon auch gebraucht, aber wir merken das beim Studium selber. Meistens läuft das Leben dann doch anders und man braucht gar nicht mehr so viel von dem, was man da gelernt hat. Habt ihr eine Webseite von eurem Laden auf Lanzarote? Oder kommt man
Alles
sowieso nicht dran vor?
Instagram.
Okay.
Und aber ich will jetzt auch mal meine Webseite dann irgendwann mal. Also ich habe ja nie irgendwie Energie reingesteckt, was den Frank natürlich richtig angekäst hat. Aber ich dachte, das muss er jetzt irgendwann mal machen. Weil Leute wissen ja auch gar nicht, wie können sie denn das buchen. Und was denn, aber das ist alles so im Entstehen gerade noch. Und ich muss ja auch erstmal hier die grundsätzlichen Sachen klären, weil mit der Residenz hier und
Ja,
dass ich
ja.
hier auch eine Arbeitserlaubnis habe. Und das hat alles irgendwie gebraucht, weil hier die spanischen Uhren, die ticken so ein bisschen langsamer. Und da muss ich
Noch
erstmal die
langsamer
ganzen
als in
Rechnungen.
Deutschland.
Ja, genau.
Geht ja gar
Und mit
nicht.
Versicherungen und allem möglichen Zeug. Und das hat jetzt einfach gedauert. Und dadurch, dass ich mit dem Buch jetzt auch so viel Projekte noch hatte, da konnte ich mich einfach nicht so wirklich drauf konzentrieren. Und das muss jetzt alles entstehen. Und ich habe da jetzt auch keinen Druck. Und ich möchte, wenn ich es dann mache, dann auch gescheit irgendwie machen. Und jetzt fange ich halt so ein bisschen an und schaue mal, in welche Richtung es geht. Und dann eskalieren wir das alles ein bisschen größer. Aber das ist Stück bei Stück.
Alles klar, dann verlinken wir einfach deinen Instagram-Account unten in den Shownotes und den Link zum Buch, damit die Leute beides finden. Und dann muss man halt einfach gucken, was sich da bei Instagram bei dir so bewegt. Und ja,
Genau.
ansonsten sind wir sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war toll, dass du da warst.
Ja, vielen, vielen Dank.
Ja, wir sind gespannt, was da noch kommt. Wir sehen uns in Rot. Wahrscheinlich. Nicht im Wasser. Ich werde vor dir schwimmen dürfen, wenn du in der Staffel schwimmst. Hoffentlich. Und auch nicht eingeholt. Nee, ja, ich bin auch nicht so. Ich bin froh, wenn ich Neo tragen darf. Und ja, dann sind wir gespannt, was sich da entwickelt auf Lanzarote oder in deinem Leben.
Super, danke euch.
Bis zum nächsten Mal.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.